Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Mächtig Ärger um ein ausgestelltes Nazi-Bild in der Münchner Pinakothek der Moderne. Was da genau los ist, das klären wir gleich. Warum es entscheidend ist, dass die Unis die Proteste im Iran anführen, das klären wir auch. Dann feiern wir 60 Jahre James Bond und wir erinnern an eine der größten Frauen des Country, Loretta Lynn. Die große Loretta Lynn, 1932 in Kentucky geboren, in Hollow in Kentucky, als Tochter eines Bergarbeiters in ärmlichen Verhältnissen. Und wir haben es gerade gehört, durchaus stolz drauf, Coal Miner's Daughter. Ihr Vater fand das aber gar nicht so toll mit der Musik.
Die Leute aus ganz Holler können dich hören, schimpfte er. Ich sagte, na und? Das sind doch eh alles unsere Cousins.
Klingt nach einem kleinen Dorf mit großen Familien. Die Herkunft von Loretta Lynn jedenfalls hat schon immer eine große Rolle gespielt für sie und ihre Musik. Und ein Mann, den wir gerade schon hier ein bisschen haben lachen hören über diese Bemerkung, offenbar gar nicht untypisch für sie, für diese Loretta Lynn, ist Tobias Raab, Musikkritiker vom Spiegel. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben sie getroffen vor ein paar Jahren. Was war das für ein Gespräch?
Sie hatte noch mal eine Platte gemacht, wo sie so ein Resümee zog über ihr Leben und ich hatte das Glück, dass ich zu ihr fahren konnte. Sie wohnt so 100, 120 Kilometer außerhalb von Nashville in so einem Anwesen, was aussah wie aus dem Set von Gone with the Wind. So ein Haus auf einer Anhöhe, dass man so, wenn man mit dem Auto näherte, dann sah man das. Und das war wirklich skurril, weil in dem Haus hatte sie ihr eigenes Museum über ihr Lebenswerk, wo ihre Preise und ihre goldenen Schallplatten und all die Sachen waren da ausgestellt. Und sie wohnte im Nebengebäude und erzählte mir dann auch so, ja, sie kann in dem Hauptgebäude sowieso gar nicht leben, weil da spukt's. Wie sich dann nämlich herausstellte, war da im Bürgerkrieg ein Feldhospital und sie meinte, ja, die Seelen der Sklaven und der toten Soldaten und so weiter. Jede Nacht sind die da unterwegs.
Also die Geister der amerikanischen Geschichte.
Die amerikanische Geschichte war da immer präsent. Und ich fand, dass dieses Haus schon so viel über sie erzählt hat, weil sie wirklich so eine von diesen Figuren ist, die von ganz unten kam. Also die hat sie mir dann auch erzählt, dass sie als zum ersten Mal eine Toilette gesehen hat, war sie 13. Also die kam wirklich aus so einer, und sie meinte auch Coal Miner. Naja, also stellt euch da keine Mine vor, die gesichert war, sondern die Coal Miner, das waren Leute, die haben die Kohlebrocken aus dem Berg rausgekratzt. Und die es aber ganz alleine geschafft hatte, eben 6 Kinder aufzuziehen, 50 Alben aufzunehmen, Nummer 1 Hits zu haben, Millionen von Dollar zu verdienen und eben in diesem Haus dann zu landen, um der Welt zu zeigen, das bin ich.
Das klingt eigentlich wie eine klassische Country-Geschichte, wie die klassische Geschichte einer Country-Musikerin aus kleinen Verhältnissen, darüber aber auch singen und schreiben, das ganze Leben über und auch nicht ganz unstolz darauf sein, von wo man kommt und dann aber auch durchaus erfolgreich sein. Wo stand sie denn politisch? Das prägt einen ja auch sowas, oder?
Ja, darf man sich natürlich alles nicht so idyllisch vorstellen. Mhm. Also der Witz bei Loretta Lynn ist, glaube ich, dass sie schon die entscheidende Figur war, die im Country, was ja ein sehr konservatives Genre ist, die sozusagen ab den 60ern so eine bestimmte Form von selbstbestimmter Weiblichkeit durchgesetzt hat als Position. Das gab es vorher nicht. Und sie hat die Ellbogen ausgefahren und hat eben sich die Freiheit herausgenommen, Songs zu schreiben, die mit der gleichen Ehrlichkeit und mit dem gleichen Realismus von Männer-Frauen-Problemen, vom Alkoholismus, von
Don't
Schlägereien.
Come home, A Drinking zum Beispiel ist ein bekannter
richtig,
Song.
Richtig, ne? Ja. Die diese Dinge eben aus der Perspektive einer Frau erzählten. Ihr bekanntester Song war The Pill. Sehr kontrovers damals, ging um die Pille. Ein Thema, wo
die sie gefeiert hat.
Die sie gefeiert hat und ein Thema, wo sie aber selber mir auch erzählt hat, dass sie das jahrelang hat liegen lassen, weil sie dachte, Country ist noch nicht bereit für dieses Thema. Schlussendlich war es dann aber doch so. Und ihre große Zeit waren dann doch die 70er, wo sozusagen sie auf so einer Welle der Liberalisierung eben die sie mit angestoßen hatte und darauf irgendwie fahren konnte und sehr, sehr große Erfolge damit auch hatte.
Und das alles im Zusammenhang auch einer eher, deswegen habe ich nach dem politischen Verständnis gefragt, eines eher recht konservativen politischen Verständnis. Sie hat immer die Republikaner weiter unterstützt. Das hat sie ja getan. Es wird ja dem Country immer wieder auch, ich glaube, das ist in großen Teilen nicht mehr so, aber dem Country immer wieder auch unterstellt, dass er eben sozusagen politisch da durchaus relativ eindeutig auf republikanischer Seite sei. Haben Sie darüber mit ihr auch gesprochen?
Ja,
sie hat
also
sogar Trump noch einen, zumindest teilweise unterstützt.
Ja,
ne?
Das ist natürlich total interessant, weil Country ist ja so eine kleine Leute-Musik. Und im Country, genau wie in der Soul-Musik auch, gehen ja ganz häufig progressive Positionen wie für die Pille sein, für weibliche Selbstbestimmung sein, jetzt im Fall von Loretta Lynn, gehen so einher mit konservativen Positionierungen, dass man eben daran glaubt, dass jeder seines Glückes Schmied ist, dass der Staat sich zurückziehen soll und dass jeder sozusagen machen kann, was er möchte. Also dieser amerikanische Liberalismus, dass der Staat eben keine so übermäßig starke Rolle spielen soll. Und das findet man bei Loretta Lynn auch alles. Also sie hat George W. Bush im Wahlkampf unterstützt. Als ich sie traf, war es ja kurz vor der Wahl von Donald Trump, hat sie gesagt, ja, sie mag den irgendwie, aber nicht so gerne wie George W. Bush.
Hat sie die Trump-Basis verstanden? Das ist ja das, ja, was sich also viele gefragt haben.
Fand ich dann auch wirklich, ich bin da ja als Spiegelreporter hin und fragte sie natürlich nach Trump und sie sagte so, ja, der wird die Wahl gewinnen. Bin ich zurück nach Hamburg und habe zu meinen Kollegen war gerade bei einer Country-Sängerin, die sagt, Trump gewinnt die Wahl. Und die alle so, naja, auf gar keinen Fall, niemals wird der Trump die Wahl gewinnen. Aber sie hat eben verstanden, das, was heute auch alle Soziologen und alle Leute, die sich mit professionell damit beschäftigen, das, was mittlerweile tausendmal bestätigt worden ist. Weil ich sie fragte, Frau Lynn, was ist denn los? Ist Amerika nicht mehr great? Warum muss man America great again machen? Und dann sagte sie, doch, Amerika ist schon noch great, aber die kleinen Leute haben das Gefühl, sie kommen nicht mehr nach oben.
Und das hat sie auch musikalisch geprägt und an ihren Songs bis zum Ende auch geprägt, auch inhaltlich?
Sie hat am Schluss eher Songs gemacht, die sich mit ihrem Leben beschäftigt haben. Also das, die war jetzt in dem Sinne keine politische Songwriterin. Die war eher jemand, die aus ihrer Sicht auf die Welt geschaut hat und versucht zu erzählen, wie es für sie aussieht, wie die Lage der Dinge ist. Und ich glaube, dass sie damit, straight up, damit war sie eine große, bedeutende Figur. Und wenn man heute viele Frauen im Country anschaut, was ja bis in den Pop hineinreicht, ich denke an Taylor Swift oder so, aber auch im Alternative Country, das ist alles quasi, das sind alles Künstlerinnen, die auch auf den Schultern von Loretta Lynn stehen.
Das sagt Tobias Rapp, Musikkritiker vom Spiegel, über Loretta Lynn. Was ist denn da in der Münchner Pinakothek der Moderne los? Georg Baselitz, selbst Teil der Sammlung, hat einen wütenden Brief geschrieben. Er will, dass ein großformatiges Bild des Nazi-Künstlers Adolf Ziegler abgehängt wird. 3 Meter breit, 1,80 Meter hoch, 3 Teile, blonde, nackte Frauen sind da zu sehen, die als Allegorien auf Feuer, Wasser, Luft und Erde durchgehen sollen. Aber, wenn man da genau schaut, schon eher an das Nazi-Schönheitsideal erinnern. Gehört zur Sammlung, war vorher auch schon woanders zu sehen, aber jetzt richtig prominent in einem anderen Saal in unmittelbarer Nähe von Künstlern, die von den Nazis verfolgt wurden, nämlich Otto Freundlich zum Beispiel, der im KZ ermordet worden ist, und Josef Schaal, der vertrieben wurde. Fragen wir den Kurator, Oliver Kase, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Welche Rolle spielt das Bild in Ihrer aktuellen Hängung?
Das Prinzip der Ausstellung ist, Kunstwerke aus verschiedenen Epochen mit verschiedenen Themen, verschiedener Gattungen einander konfrontativ auch oder dialogisch gegenüberzustellen. Und dieses Werk ist Teil eines Saales, der sich mit der Frage von Norm und Kritik in der Gesellschaft beschäftigt. Und das war mir eben sehr wichtig, dass auch in dieser nicht chronologischen Ausstellung wir keinen Bogen machen um das Thema der Kunst im Nationalsozialismus.
Aber wie wollen Sie das Bild verstanden wissen?
Also in den Räumen davor geht es eigentlich um gesellschaftliche Fragen, um Kindheit, um Gemeinschaft, auch um Körperideale, um Körpernormen. Und dieses Bild ist natürlich der Ausdruck einer Körperdiktatur, ein verführerisches Bild, das im Gewand idealschöner Körper natürlich rassistische, nationalsozialistische Körpernormen diktiert. Und dazu nehmen wir eben Stellung mit den anderen Werken in dem Saal. Also von Otto Freundlich über Henrik Olesen bis zu Josef Schaal. Allesamt Künstler, die im Grunde für die Toleranz, für die Offenheit der Schönheit und der Kunstbegriffe plädieren. Und das ist im Grunde ein bisschen der Dialog oder die Konfrontation, die in diesem Saal stattfindet.
Konfrontation oder Dialog? Also Konfrontation, das wäre noch einleuchtender. Bei Dialog, da stellen sich doch viele Fragen, oder?
In diesem Raum ist es tatsächlich eine Konfrontation, weil wir dieses Werk als das Einzige in der gesamten Ausstellung eigentlich ausführlich kommentiert haben, um da nicht missverstanden zu werden, dass wir NS-Kunst etablieren oder auf den Sockel heben, sondern einfach nur zeigen, dass Künstler sich eben nicht immer nur mit den hehren Idealen der Freiheit und der Toleranz beschäftigt haben, sondern auch in den Dienst von terroristischen, narzisstischen Systemen gestellt haben.
Das hat er nun ganz konkret getan, dieser Adolf Ziegler. Er war ein Nazi-Künstler durch und durch. Er war Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste. Er hat die Ausstellung Entartete Kunst mitorganisiert. Er hat gehetzt. Zitate von ihm, da könnte man viele anführen. Er sprach über moderne Kunst als Ausgebot des Wahnsinns, der Frechheit, des Nichtskönnertums. Als er zur Eröffnung der Hetzausstellung Entartete Kunst redete, sprach er davon, dass der Drang der Museumsdirektoren, nur Krankhaftes und Entartetes zu zeigen, sich an diesen Beispielen zeigen würde. Es fehle ihm die Zeit, um all das ihnen, er spricht, meine Volksgenossen vorführen zu können, was diese Burschen im Auftrag und als Schrittmacher des internationalen Judentums an Verbrechen sich in der deutschen Kunst erlaubten. Nur mal so als eines von vielen Zitaten. Ein aktiver Nazi, dessen Werke ja mit Hilfe der Nazis auch überhaupt erst durchgesetzt worden sind. Also wie kann man da einen Dialog bewerkstelligen?
Nazi-Kunst ist ja kein Stilbegriff. Ziegler ist zunächst mal ein Künstler, der wie viele andere auch neusachlich geprägt und geschult war. Übrigens kein besonders guter, aber auch kein besonders schlechter Künstler, der aber dann seine Ausbildung eben in den Dienst dieses Systems gestellt hat. Und zunächst mal als, wir würden heute vielleicht sagen, Kulturfunktionär, als Präsident der Reichskammer Karriere gemacht hat. Aber der natürlich, Sie haben das zitiert, also das ist schon, man muss die Büchse der Pandora relativ weit aufmachen, wenn man sich mit Ziegler beschäftigt. Aber das ist trotzdem notwendig, dass wir uns einfach auch mit diesen Kunstwerken in der direkten Anschauung auseinandersetzen und die Dinge nicht mehr in den Depots wegsperren, dämonisieren, als Unkunst bezeichnen oder die ganze Diskussion den historischen Museen überlassen. Wir müssen uns, und das ist auch eine Aufgabe und ein Interesse, eine Generation der Nachgeborenen sozusagen, die diese Zeit nicht mehr erlebt haben, sachlich und rational mit den Originalen dieser Zeit auseinandersetzen. Und dafür gibt es keinen besseren Ort als ein Kunstmuseum. Im Fall der Pinakothek der modernen Kunstmuseum, das erst 2002 eröffnet wurde und insofern keine kontaminierte Vorgeschichte hat, wie das Haus der Kunst in München zum Beispiel.
Ja gut, was natürlich eine eindeutige Nazi-Geschichte hat in diesem Fall. Aber Bei Ihnen jetzt, was das Gebäude und die Sammlung angeht, vielleicht nicht unbedingt. Aber dennoch hängt ja das Werk von Adolf Ziegler eben neben Werken von anderen Künstlern, die vielleicht geradezu symbolhaft dafür stehen, was dieser Ziegler verachtet hat und wo er auch beigetragen hat, dass eben jene Künstler nicht mehr ausgestellt werden, dass sie verboten werden, dass sie vertrieben werden, manche sogar getötet worden sind. Also ist dieses Werk wirklich so einfach in einen Kontext zu stellen, es zu kommentieren? Hat es nicht auch eine politische Bedeutung, die über das Kunstgeschichtliche weit hinausgeht?
Ich würde davor warnen, diesen Wettstreit oder diesen Konflikt nur auf einer moralisierenden politischen Ebene zu sehen. Natürlich muss man das kommentieren, man muss es kontextualisieren und trotzdem sollte man Besucherinnen und Besucher nicht bevormunden in der Bewertung dieser Werke. Wir haben dem den Text gegeben, wir haben das ausführlich kommentiert. Wir versuchen im Rahmen der Personalvermittlung auch mit diesem Werk umzugehen. Und doch ist es eben wichtig, dass man das zunächst mal als Kunstwerk ernst nimmt und nicht gleich durch eine kuratorische Geste dieses Werk im Grunde in der Wahrnehmung der Betrachter unmöglich macht.
Und da reicht eine reine Beschriftung oder braucht es da mehr?
Es braucht mehr als eine Beschriftung. Deshalb ist in der Beschriftung auch ein Link, der auf die ausführlichen Texte verweist, die wir seit 2015 publiziert haben. Da kann man sich Podiumsdiskussionen anhören, man kann sich Vorträge anhören. Also natürlich ist das was man nicht in 30 Sekunden erledigt hat. Und die Ausstellung, die wir zunächst 2015 gemacht haben, die hieß Gegenkunst, hat all diese Kontextualisierungen im umfangreichsten Maße eigentlich unsererseits ermöglicht. Und darauf referieren wir. Und da kann sich das eben jeder nachlesen, nachhören und diese Diskussionen verfolgen.
Einer der berühmtesten deutschen Künstler, nämlich Georg Baselitz, der ja auch prominent vertreten ist in Ihrer Sammlung, will aber, dass dieses Bild in diesem Kontext jedenfalls wegkommt. Er schreibt, Ziegler, also Adolf Ziegler, der dieses Bild gemalt hat, hat Kunst und Künstler vernichtet. Er gehört nicht in den Saal seiner Opfer. Was sagen Sie, Georg Baselitz?
Also zunächst mal, respektieren wir diese Position unbedingt. Georg Baselt ist ein Künstler, der in den 30er Jahren geboren wurde und natürlich in eine zerstörte Gesellschaft hineingewachsen ist und dementsprechend sicherlich andere oder sehr sensible Antennen hat für diktatorische oder ideologische künstlerische Positionen. Und das ist auch wichtig, dass Baselitz uns ermöglicht, mit diesem Statement, dieser Diskussion einfach neu zu führen und nochmal zu öffnen. Gleichwohl würde ich darauf als Kurator antworten, als Kunsthistoriker und sagen, wir sind in einer Zeit, fast 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wo es für eine jüngere Generation ganz entscheidend ist und notwendig ist, endlich sich mit diesem Thema zu beschäftigen und diese Kunstwerke im Original zu sehen. Und wir werden uns nicht abhängig machen von künstlerischen Positionen in der Präsentation als öffentliches Museum der Kunstwerke und der Kontexte, in die wir die stellen.
Gut, Georg Baselitz hat trotzdem was in der Hand. Er hatte seine eigene Kunst. Also er könnte sie vielleicht, wenn nicht zurückfordern, vieles ist ja geschenkt, trotzdem vielleicht eine Ausstellung damit verhindern, wenn jetzt seinem Wunsch nicht entsprochen wird.
Also grundsätzlich ist Baselitz ein ganz wichtiger Künstler für die Pinakothek der Moderne. Deshalb haben wir auch drei seiner frühen Werke ja integriert in die Ausstellung Mix and Match. Und da gibt es einen Raum zum Thema des Grotesken, es gibt einen Raum zum Thema des Waldes, wo die Werke von Baselitz eine große Rolle spielen. Aber ich würde behaupten, dass es eine große Einschränkung der kuratorischen Denkens, der kuratorischen Freiheit ist, wenn wir jeden Künstler fragen würden, ob es für ihn in Ordnung ist, in dem oder jenem Saal mit diesem oder jenem Künstler zusammen präsentiert zu werden. Also das ist wiederum die Freiheit des Kuratorischen, die uns belassen bleiben muss, um solche Themen und historischen Konstellationen auch teilweise zu pointieren.
Das sagt der Kurator Oliver Kase über ein großformatiges Werk des Nazi-Künstlers Adolf Ziegler, das jetzt zu sehen ist in der Pinakothek der Moderne, kontextualisiert, haben wir gehört, aber doch heftig kritisiert von Georg Baselitz, der ebenso Teil der Sammlung in München ist und möchte, dass dieses Bild abgehängt wird. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Kase.
Herzlichen Dank. Schönen Abend.
Deutschland von Kultur. Fazit, die Kultur vom Tage. Und was erleben wir da? Was sehen wir da seit vielen Tagen? Mutige Menschen auf den Straßen im Iran. Viele davon Frauen, viele junge Menschen und viele, die in den Unis des Landes sind. Studierende, auch Professoren. Vor Ort berichten ist schwierig, also hat sich Karin Senz Filme im Netz angeschaut, um diese Eindrücke hier gesammelt.
Es ist eins der unzähligen Videos im Netz vom Wochenende. Unscharf gedreht, sodass keine Gesichter erkennbar sind. Es soll Studentinnen und Studenten der renommierten Teheraner Scharif-Universität zeigen. Sie haben Teheran in ein Gefängnis verwandelt und das Evin-Gefängnis in eine Universität, singen sie. Denn viele Studentinnen und Studenten, die die Sicherheitskräfte bei den Protesten festnehmen, bringen sie angeblich in das berüchtigte Teheraner Evin-Gefängnis. Auf anderen Videos sind auch Frauen in Hijab, also Kopftuch, und Chador bei den Uni-Protesten erkennbar. Vor der Uni protestieren angeblich auch Eltern und Angehörige. Sie fordern, die Festgenommenen müssen freigelassen werden, teils wissen sie gar nichts über ihren Verbleib. Auf den Straßen gibt es Hubkonzerte. Angeblich blockieren Autos Zufahrtsstraßen zu der Teheraner Uni, um Sicherheitskräften den Weg zu versperren.
Ali Fatollah Nejad ist deutsch-iranischer Politologe. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Welche Rolle spielen also die Unis für diesen Protest?
Also zunächst einmal muss man, glaube ich, darauf hinweisen, dass in der modernen iranischen Geschichte die Universitäten immer an vorderster Front waren im Kampf gegen Diktatur und für Demokratie in Iran. Also die politische Involvierung, gesellschaftspolitische Involvierung auch der Studentenschaft ist nichts Neues.
Das haben wir, glaube ich, sogar schon in eine völlig andere politische Richtung 1979 erlebt, ne? Bei der Islamischen Revolution damals.
Das stimmt. Zunächst einmal war das damals keine Islamische Revolution, sondern später haben eigentlich die Islamisten diese Revolution islamisiert. Aber sie haben dennoch recht, die Studentenbewegung hat damals, war auch im Kampf gegen Diktatur. Es gab damals die Konföderation iranischer Studenten, die auch außerhalb des Landes sehr, sehr gut organisiert waren, die auch in Deutschland die ganzen Anti-Schah-Proteste gemacht haben. Allerdings war die andere Komponente, also Kampf für Demokratie, damals anders, weil damals gab es einen antiimperialistischen Zeitgeist, der Antiamerikanismus hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt, sodass eigentlich ein großes Defizit natürlich der gesamten iranischen Revolutionsbewegung, die das Ignorieren von Demokratie und Menschenrechten war, auch von Frauenrechten. Das ist allerdings jetzt anders bei der heutigen Studentenbewegung in Iran. Sie sehen ganz eindeutig die Zentralität von Menschenrechten, auch von Demokratie. Die Freilassung beispielsweise von politischen Gefangenen gehört zu den wichtigsten Forderungen. Also ich glaube, die Studentenbewegung in Iran hat die Lehren aus der Geschichte gezogen.
Die Lehren aus der Geschichte, heißt das auch, dass diese Studentenbewegung von heute so stark, so vernetzt, so auch verwurzelt ist in der iranischen Gesellschaft, dass sie diesen Protest, oder kann man es fast schon Revolution nennen, anführt und letztlich darüber mitentscheidet, ob er gelingt oder nicht, ob es einen Umsturz, eine Reform, vielleicht sogar eine Revolution geben wird?
Also zunächst einmal, glaube ich, ist wichtig darauf hinzuweisen, dass man durchaus sagen muss, dass die Islamische Republik nicht reformierbar ist. Deswegen gibt es gar nicht so viel Spielraum. Ob es jetzt wirklich zur Revolution führt, ist natürlich noch eine andere Frage. Aber die Studenten sind Teil dieser größten gesellschaftlichen Basis, die wir bei Protesten jeher in der 4 Jahrzehnte langen Geschichte der Islamischen Republik gesehen haben. Die Frauen und die Jugend sind an vorderster Front. Also insgesamt kann man, glaube ich, 2 Gruppen ausmachen. Das sind einmal die 16- bis 25-Jährigen, also die Definition von the youth, die an vorderster Front sind. Das sind allerdings auch die Gruppe von 25- bis 30-Jährigen, die dann einhergehend sein müsste mit den Studenten. Und diese Studenten in Iran leiden überproportional, wie auch die Jugend und die Frauen, an Arbeitslosigkeit. Es gibt eine sehr, sehr hohe Graduiertenarbeitslosigkeit. Und die gehören sicherlich auch zur Schicht der sogenannten Middle Class Poor, also jene, die Mittelschichtsqualifikationen, also Universitätsabschlüsse, verfügen, dementsprechende Aufstiegsmöglichkeiten erhoffen, allerdings sozioökonomisch verarmen, weil die politische Ökonomie der Islamischen Republik ideologisch grundiert ist, sodass man eigentlich eher nur Aufstiegschancen hat, falls man regime-loyal ist und auch zu den richtigen Clans gehört. Mit anderen Worten gibt es auch, glaube ich, wenig Illusion, auch innerhalb der Studentenschaft, dass entweder das System reformierbar wäre oder aber, dass die Studenten ein gutes Leben haben werden mit dem Fortbestand dieses Systems.
Wird denn dann klar, was eigentlich die Studierenden, was für ein Iran sie wollen? Man könnte sich vorstellen, dass es bei den Studierenden vielleicht noch andere Interessen gibt, sich eben international stärker zu vernetzen. Gerade in der akademischen Welt ist das ja nun wirklich ganz besonders wichtig, ganz zu schweigen von der Forschungsfreiheit, von dem Kampf gegen die Zensur, gerade bei den Geisteswissenschaften. Also da gibt es ja gerade in der akademischen Welt, in der Uni-Welt noch vielleicht ganz besondere Bedürfnisse. Was ist eigentlich da in den letzten Jahren überhaupt möglich gewesen an den Unis?
Sie haben die Geisteswissenschaften angesprochen, ich würde die Sozialwissenschaften hinzunehmen. Das sind jene Bereiche, die am meisten eingeschränkt sind, weil kritische Forschung da unabdingbar ist. Und da gibt es natürlich große Einschränkungen in Iran. Es gibt auf der anderen Seite natürlich, Sie haben die Sharif University of Technology angesprochen, Irans MIT sozusagen, das ist Elite-Universität des Landes, innerhalb eines politischen Systems, das sehr stark auf die Naturwissenschaften und auf Technologien und so weiter ausgerichtet ist. Da gibt es sicherlich mehr Entfaltungsmöglichkeiten, aber wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Studiengang, jeder Absolventenstudiengang der Sharif University of Technology, die landen zu 95% im Ausland. Sie landen alle an den Elite-Universitäten in den USA, aber auch in Europa, in manchen technischen Universitäten. Das bedeutet, wir haben es in Iran natürlich mit einem der höchsten Braindrain-Raten der Welt zu tun, weil, wie ich vorhin skizziert habe, es kaum Hoffnungen im Land mehr gibt. Deswegen verlassen all diese jungen Köpfe auch das Land. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dort auch iranischen Angaben der Verlust an Humankapital durch Brain Drain die jährlichen Einnahmen durch die Öleinnahmen übersteigt. Das ist also ein unglaublich großer wirtschaftlicher Faktor. Politisch gesehen ist diese Abwanderung für das Regime gar nicht so schlecht, weil das natürlich kritischer Geister sind. Das sind Leute natürlich mit intellektuellem Anspruch, die Gesellschaft kritisch sehen, und besser, man hat diese Leute im Ausland als im Inland, wo sie dann Unruhe stiften können.
Wie würden Sie denn den Druck und die Macht der Universitäten jetzt einschätzen? Also hier geht es ja offenbar auch ans Eingemachte für den Iran. Könnte es dann am Ende sein, dass eben die akademische Welt diese Proteste so weit anführt, dass sie eben auch in andere soziale und kulturelle Schichten dieses Landes hineindringen und dass es wirklich, was Ihre Prognose nach den Einschätzungen, das, was Sie hören, auch von Ihren Quellen vor Ort, dass es tatsächlich zu einer Revolution kommen könnte, dass schon in wenigen Wochen wir vor einem anderen Iran stehen?
Trotz der avantgardistischen Rolle, historischen Rolle auch der Studentenbewegung, ist die Studentenbewegung ein Puzzle. Die Explosivität der jetzigen Situation erklärt sich, dass es schichtenübergreifend und ethnienübergreifend ist. Also all jene Komponenten, die wir gar nicht so sehr bei den letzten landesweiten Protesten, die es auch gegen das Regime gegeben hat, gesehen haben. Aber das, diese intersektionelle Allianz, ist das, was gefehlt hat in den letzten Jahren. Und das ist das, was wir nunmehr haben. Wir haben auch eine große Unterstützung durch iranische Prominente und Celebrities. Ob es nämlich zur Revolution kommt, da muss man noch zwei andere Aspekte hinzunehmen. Einmal, ob die Elitenebene am Bröckeln ist oder nicht, das muss man sehen, davon gehe ich eher nicht aus.
Das ist die politische Ebene oder die religiöse Elitenebene, die Sie meinen? Oder ist sich denn die akademische Welt überhaupt einig gegen das Regime?
Ich glaube, allein die Braindrain-Zahlen zeigen sehr deutlich, dass die Leute mit ihren Füßen abstimmen und das Land verlassen. Klar, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Dekane der wichtigsten Universitäten von oberster Staatsebene ernannt werden. Die Erstürmung der Sharif-Universität wäre ohne grünes Licht und Kollaboration seitens des Dekans nicht möglich gewesen. Aber dieser Angriff auf Sharif war das Kalkül des Regimes, war das Zentrum dieser Studentenbewegung zunichte zu machen. Allerdings ist das eine Fehlkalkulation. Trotz der Zentralität der Sharif-Universität ist der gegenwärtige Protest auch an den Universitäten dezentral. Und deswegen wird es nicht zu einer Niederschlagung der gesamten Studentenbewegung führen.
Das sagt Ali Fatollah Nejad, deutsch-iranischer Politologe, über die Rolle der Unis bei den Protesten im Iran. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Und dieses Gespräch natürlich immer auch zu hören, wie die gesamte Sendung und alle Gespräche, überall, wo es Podcasts gibt. Elon Musk hat nicht nur erstaunliche Ideen für den Frieden in der Ukraine, die er kürzlich bei Twitter verbreitete, als er schrieb, dass die Ukraine mal besser auf Dauer auf die Krim verzichten solle und den Krieg sowieso nicht gewinnen könne wegen der russischen Übermacht. Er will, dieser Elon Musk, Twitter jetzt doch haben. Also jetzt wirklich, er will Twitter kaufen und könnte damit einen Rechtsstreit umgehen, der ihm sonst bevorstünde. Und noch mehr Neuigkeiten jetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Thomas Jedeke.
Die frühere deutsche PEN-Präsidentin Regula Fenske ist neue Generalsekretärin des internationalen Autorenverbands PEN International. Wie das deutsche PEN-Zentrum in Darmstadt mitteilte, wurde Fenske vom internationalen PEN-Kongress in Schweden mit großer Mehrheit gewählt. Fenske war von 2013 bis 2017 Generalsekretärin des PEN-Zentrums Deutschland und danach bis 2021 dessen Präsidentin. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. Das deutsche PEN-Zentrum ist eine von weltweit mehr als 150 Schriftstellervereinigungen, die im PEN International zusammengeschlossen sind und sich als Stimme verfolgter und unterdrückter Schriftstellerinnen und Schriftsteller verstehen. Der Deutsche Kulturrat sieht wegen der Energiekrise die Ausstellungsstücke von Museen in Gefahr. Es gebe nicht genügend klimatisierte Depots, um alle Werke zu schützen, sagte der Geschäftsführer des Kulturrats Zimmermann der Neuen Osnabrücker Zeitung mit Blick auf Energieausfälle. Außerdem gebe es keine Priorisierungsliste der Werke, die unter allen Umständen bewahrt und gerettet werden sollen. Nötig sei daher eine Art Triage auch für Kulturschätze. Zimmermann plädiert außerdem dafür, Museen auch während möglicher Phasen von Energieknappheit offen zu halten und erst im Notfall als letzte der öffentlichen Orte zu schließen. Im Zuge der Ermittlungen gegen die frühere RBB-Intendantin Schlesinger hat die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin ihre Untersuchung auf zwei weitere Personen ausgeweitet. Sie richten sich jetzt auch gegen den Verwaltungsdirektor und ehemaligen stellvertretenden Intendanten sowie gegen die juristische Direktorin des öffentlich-rechtlichen Senders. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft dem Rundfunk Berlin-Brandenburg auf Anfrage mit. Den Betroffenen werde Untreue bzw. Beihilfe dazu vorgeworfen. Konkret gehe es um die Einführung eines variablen Vergütungssystems beim RBB sowie Gehaltsfortzahlungen an Mitarbeitende, die keine Beschäftigung mehr ausübten.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. 60 Jahre und immer dieser Anfang. Das nenne ich mal eine echte Tradition. Vor 60 Jahren, der erste James-Bond-Film, hatte da seine Premiere, nämlich Dr. No mit dem blutjungen Sean Connery. Und es wird gerade in England ausführlich gefeiert. Übrigens die Musik von Dr. No. Hier. Sich da nahtlos an. Aus dem Dr. No, James Bond, der erste Film vor 60 Jahren hatte er Premiere, da gibt es also viel zu feiern, unter anderem natürlich logischerweise in London. Und dort steht vor der Royal Albert Hall mein Kollege Oliver Schwesig. Schönen guten Abend, Oliver.
Ja, hallo, guten Abend.
Sie kommen direkt, oder ich weiß gar nicht, ob es noch läuft, Sie haben Blick jedenfalls auf die Royal Albert Hall aus einem Konzert, The Sound of 007 in Concert. Was gab es da zu hören heute Abend?
Ja, das war ein wirklicher Fanservice. Also wir haben gerade die Plätze eingenommen und da ging es plötzlich los und es gab schon das erste Mal Ganzkörpergänsehaut gleich um 7:30. Da kam dann wirklich Dame Shirley Bassey rein und hat Goldfinger gesungen und da war man schon mal total geplättet. Es gab also danach noch etliche andere James Bond Songs, die über die Jahre durchbuchstabiert wurden. Zwischendurch dann noch ganz wichtige Musiken auch aus den Filmen, die dann von dem Royal Philharmonic Orchestra gespielt wurden unter der Leitung von David Arnold, der englische Komponist, hat ja, ich glaube, 5 James-Bond-Filme auch mit Soundtracks versehen. Der hat die musikalische Leitung inne gehabt. Und zwischendurch kamen dann eben immer wieder Sänger, haben die Songs gespielt. Und natürlich lebt so jemand wie Louis Armstrong nicht, aber das hat dann eben John Grant gespielt, gesungen. Oder Jamie Cullum. Oder der hat From Russia With Love gesungen. Und. Und Hans Zimmer kam natürlich noch vorbei, hat zu No Time To Die wieder ein bisschen erzählt. Und natürlich auch die Gitarre gespielt. Und das Ganze hatte trotzdem irgendwie, die Ansagen kamen von Band von Judi Dench, das Ganze hatte die Aura des Authentischen. Also man hat hier wirklich das volle Brett gehört, die Originalarrangements von John Barry, die das Royal Philharmonic da gespielt hat. Sehr authentisch. Ich fand die Band oder dieses Orchester wirklich toll eingespielt. 20 Bläser haben einem da das volle Brett gegeben. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, wie zu diesem Franchise, also anders als zu anderen Franchise, im Vergleich zu anderen Franchise, Marvel oder Star Wars, wie wichtig die Musik für James Bond ist, die ganzen 60 Jahre hindurch.
Das war ja, glaube ich, auch insofern unbedingt, Abend. Ja, es war ja auch, glaube ich, unbedingt nötig, da ein bisschen Musik, oder ist bis heute unbedingt nötig, Musik zu haben, weil ja James Bond ja relativ wenig über sein emotionales Innenleben zu erfahren ist. Da braucht es, glaube ich, auch unbedingt Musik. Also welche Rolle spielt das? Ist das letztlich fast mit entscheidend? Also wenn wir gerade jetzt diesen Opener gehört haben. Das Ding kennt, glaube ich, jeder. Ja? Und schon die ersten Minuten bei jedem James Bond scheinen zu funktionieren durch diesen Opener. Ist diese Musik entscheidend für den Erfolg der James Bond-Serie letztlich?
In gewisser Weise schon, weil sie immer auch diesen Charakter mit illustriert haben. Also das ist mir jetzt bei dem Wochenende klar geworden. Da gab es ja auch nochmal längere Screenings und Talks mit den Leuten hinter der Kamera, mit den Produzenten. Da konnte man sich also die ganze James-Bond-Packung geben sozusagen. Und da ist einem auch nochmal klar geworden, es gab ja da auch eine Musikdoku, dass die Musik immer auch begleitet hat, was James Bond emotional beschäftigt hat. Also We Have All the Time in the World, das ist ja dieser berühmte im Geheimnis seiner Majestät, der dort, wo die Frau, wo er heiratet und wo seine Frau stirbt, kurz nach der Hochzeit. Und diese ganzen emotionalen Momente werden immer begleitet von der Musik. So wenig, wie man manchmal in diesen Charakter reingucken kann, weil er eben immer der kühle, berechnende Agent mit Killerinstinkt ist, so wird das von der Musik begleitet. Und das zieht sich ja bis in die neuen Filme mit Daniel Craig auch durch. Und da muss man sagen, haben Leute wie Hans Zimmer auch Großes geleistet. Also bei allem, was man über Hans Zimmer sonst sagen kann. Also hier hat er sich gut eingehört und eingelesen, mit viel Demut dann auch die emotionalen Elemente der Musik aufgegriffen, der alten Arrangements und Stücke von John Barry. und in neue Musik übertragen. Und das können die Leute, die die Songs gesungen haben, auch immer ganz gut. Also Billie Eilish beispielsweise oder eben Adele. Also die zeichnen oder schreiben im Prinzip die Geschichte von James Bond, dieser Figur auch immer mit.
Sie sind ja mitten jetzt im James Bond Kosmos, wenn man so will, in London und haben einiges gesehen, gehört. Können Sie uns sagen, wer der nächste James Bond wird?
Ich wünschte, ich könnte es, aber irgendwie geht das nicht so richtig. Die Produzenten lassen sich da auch nicht in die Karten gucken. Das hat viele Gründe. Zum einen gehört der Produktionsfirma Eon nur die eine Hälfte von diesem ganzen Franchise, James Bond. Die andere Hälfte gehört MGM, dem großen Hollywood-Studio. Und das wurde ja vor kurzem an Amazon verkauft. Und das hat die ganze Sache nochmal verzögert. Und jetzt, wenn man den ganzen James Bond-Blogs und Podcasts glauben kann, haben die irgendwie in einem, wie vor kurzem gesagt, Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die Produzenten, also die erste Klappe nicht vor 2024. Und bei einem Schauspieler ist das auch immer noch ein Problem. Da kann man nicht einfach bloß irgendeinen jungen Unbekannten nehmen und ihm sagen, wir bereiten dir mal einen schönen Karrierestart und du kannst bei James Bond mitmachen. Es geht da jetzt ja auch darum, dass einer verpflichtet wird, der bereit ist zu sagen, 12 Jahre meiner Karriere gebe ich hin, weil so lange wird das dann dauern. Also das wird wie bei Daniel Craig dann irgendwie so ein großes, jemand werden, der sich 12 Jahre für das Ding verpflichtet, 4, 5 Filme macht. Und ich glaube, das macht die Sache ganz schwierig. Die stehen unter großem Druck. Das habe ich jetzt bei der Convention auch gemerkt. Die Fans haben nichts anderes wissen wollen. Wann kommt der nächste? Wer wird es sein? Aber die lassen sich nicht in die Karten gucken. Und ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, weil wir haben genügend anderes, von dem wir schöpfen können. Und jetzt werden die 60 Jahre hier gefeiert. Die sind auch würdig gefeiert worden. Gab ein paar Filme auch in 4K restauriert. Dr. No, Sean Connery in 4K zu sehen, war Wahnsinn auf der Leinwand. Ich hoffe, die kommen demnächst auch nochmal bei uns ins Kino. Und wie gesagt, sehr empfehlenswert auch diese tolle Musikdoku, The Sound auf 007. Wo das alles nochmal, die Musik nochmal genauer und auch, finde ich, in richtiger Weise beleuchtet werden. Also der junge englische Filmemacher Matt Whitecross hat da viele Leute ins Interview bekommen. Hans Zimmer, Billie Eilish und buchstabiert die ganzen Musiken auch nochmal durch. Und das ist kein, nichts für die Masse, sondern das ist wirklich auch was, ein Fanservice, wo es in die Tiefe geht, musikalisch analysiert wird. Und ich bin da sehr, sehr befriedigt rausgegangen. Also da kann man wirklich auch nochmal...
Vielleicht noch ein letztes abschließendes Wort. Sie mit dem Blick auf die Royal Albert Hall, live in London. Ein Land, was sozusagen auch, ich sag mal, politisch-gesellschaftlich durchaus durch eine gewisse Krise geht, aus verschiedenen Gründen. Haben Sie den Eindruck, dass dieser James Bond aus 60 Jahren nach dem ersten Film immer noch so eine kulturelle Ikone ist, auf die die Leute sich einigen können?
Absolut, absolut. Das ist auch zu spüren. Also das ist ein bisschen auch eine Sache, an die sie sich klammern. Also dass die Welt um uns herum alle zerkrümelt, sehr zerkrümelt, besonders hier in England, das ist zu spüren. Und die sind heilfroh, dass sie so eine große Kulturikone haben. Also ich drehe mich jetzt hier um und sehe wenige Meter entfernt die drei großen Zahlen, 007 in großen silbernen Lettern. Und das war auch beim Publikum zu spüren. Die sind heilfroh, dass es das noch gibt, diese Identifikationsfigur. Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, weil das alte England, so wie wir es kennen, gibt es nicht mehr. Und das muss jetzt ein James Bond, irgendwie, der muss neu erfunden werden, um dieses alte England irgendwie wieder in 2, 3 Jahren neu auf die Leinwand zu bringen. Das ist eine große Aufgabe, aber dass da noch ein altes England mitschwingt, an das sich jetzt viele noch klammern, das ist durchaus zu spüren.
Oliver Schwesig live vor der Royal Albert Hall in London. 60 Jahre James Bond, heute Abend also nochmal gefeiert mit einem Konzert. Wir haben es gehört, eine Musikdoku ist auch rausgekommen. Und eine zentrale Frage konnten wir heute Nacht jedenfalls noch nicht klären, wer der nächste James Bond wird. Aber irgendwann muss es ja mal rauskommen. Ich danke Ihnen sehr.
Gerne.
Und viele Grüße nach London. Und von London gehen wir einfach rüber gleich nach Paris, ins Centre Pompidou dort. Und ja, feiern eine der großen amerikanischen Künstlerinnen, vor allem eine der politischsten, glaube ich, so kann man sie bezeichnen, diese Alice Neal. Mit Porträts, sehr realistischen Porträts ist sie erfolgreich gewesen. Obwohl, sie musste sehr lange um Anerkennung ringen. Die kam erst spät. Jetzt wird ihr Werk also gezeigt in Paris. Und Martina Zimmermann hat sich diese Ausstellung für uns angeschaut.
Am Eingang der Ausstellung steht der Besucher Auge in Auge mit Alice Neal. Eine elegante, würdevolle Dame mit weißem Haar. Sie schaut stolz und ein bisschen trotzig. Das Foto wurde von Robert Mapplethorpe 1984, wenige Wochen vor dem Tod der Künstlerin, aufgenommen. gegenüber einer Serigraphie, die ihre FBI-Akte zeigt.
Das sollte eben auch sofort gleich den Ton setzen, diese Ausstellung, weil es geht eben um das politische Engagement von Alice Neel, Mitglied der Kommunistischen Partei seit den 30er Jahren und stand unter Beobachtung des FBIs in der McCarthy-Ära in den 50er Jahren. Und sie hatte auch zweimal Besuch von FBI-Agenten.
Angela Lampe ist die deutsche Kuratorin der Ausstellung. Sie stellt das politische und soziale Engagement von Alice Neel in den Mittelpunkt. In der Politik wie im Leben habe ich immer die Verlierer, die Outsider geliebt. Unter diesem Zitat der Künstlerin hängen ihre Ölgemälde mit einem Bettler auf Kuba, einem Puerto Ricaner mit Gitarre, der für ein freies Puerto Rico singt. Andere Werke zeigen Straßenszenen und Fabriken, Demonstrationen und Polizisten, die Demonstrierende niederknüppeln, sowie Porträts von Gewerkschaftern, Kommunisten, Immigranten. Ein Gemälde von 1936 zeigt eine Demo mit einem Schild »Nazis ermorden Juden«. Neel porträtierte afroamerikanische Bürgerrechtler und Künstler der Factory, darunter Andy Warhol selbst. Die 1900 geborene Malerin hat mit ihrer Kunst das 20. Jahrhundert begleitet, so Kuratorin Angela Lampe.
Alice Neel sagte von sich, I am the century, ich bin das Jahrhundert, und das stimmt. Das macht, glaube ich, diese Ausstellung so spannend, weil man eben auch nicht nur also ihre tollen Malereien sieht und ihre sehr, sehr starken Werke, sondern eben auch die Geschichte Amerikas verfolgen kann.
Ende der 50er Jahre spielte Alice Neel in einem Beatnik-Film, der auf den Videos um die Timeline zu sehen ist, die Neels Karriere in chronologischer Abfolge beschreibt. Die Künstlerin wurde erst spät anerkannt, als Frau, als alleinerziehende Mutter und weil sie dem figurativen Realismus zuzuordnen ist, in einer Zeit, als ein abstrakter Expressionismus à la Jackson Pollock gefragt war. Erst mit der Pop-Art in den 60er Jahren wurde sie bekannter. Anerkennung bekam sie 1974 in einer Retrospektive im Whitney Museum in New York. In der Pariser Ausstellung hängt auch ihr Hauptwerk, das Porträt von Andy Warhol. Sie malte ihn 1970 mit geschlossenen Augen und nacktem Oberkörper in einem Korsett, dass er seit einem Attentat auf ihn tragen musste.
Es war also nicht Andy Warhol, der Glamour-Künstler, den man kennt, auch der zynische oder ironische Künstler, sondern das ist halt der fragile Andy Warhol, der sehr feminin aussieht, der, also man sieht, man hat den Eindruck, dass er Brüste hat, und der hat das Bild sehr geschätzt.
Kuratorin Angela Lampe zeigt einen französischen Film über die besondere Beziehung, die Alice Neel mit ihren Modellen verband. Darin bittet die Künstlerin rücksichtsvoll die nackte und schwangere Marguerite Evans, verschiedene Positionen einzunehmen. Die Aktbilder von Frauen und von Männern machten Neel zu einer Ikone der Feministinnen, denn sie zeigt Körper jenseits des gängigen Schönheitsideals mit Fettrollen und schweren Brüsten.
Die Kunst alles Neel ist, dass sie nicht verschönert, aber es sind keine hässlichen Gemälde, sondern sie gibt diesen Frauen und Männern eine große Würde. Es lohnt sich wirklich, die Bilder lange zu betrachten. Es gibt also wunderbare kleine Details, so kleine Pinselstriche, das ist ein Farbtupfer hier oder eine kleine Allusion, eine kleine Anspielung auf ein Phallus oder auf irgendein sexuelles Element, und das macht diese Malerei einfach so reizvoll und eben auch so radikal immer noch heute.
Eine sehr moderne Frau, die sich gegen Konventionen stellte. Sie bleibt auch im 21. Jahrhundert ein Vorbild als Frau und als Künstlerin. Das zeigt die Pariser Ausstellung überzeugend.
Martina Zimmermann hat sich umgeschaut, also in dieser Ausstellung mit Werken von Alice Neel im Centre Pompidou. Und wir schauen in die Feuilletons vom nächsten Tag. Das tun wir immer am Ende dieser Sendung. Gregor Sander mit seiner Kulturpresseschau.
Dimitri Kapitelmann beschreibt für die Süddeutsche Zeitung in der Rubrik »Meine schlimmste Lesung«, was ihm im Südwesten der Republik passierte. Eine Studenteninitiative lud mich nach Heidelberg ein, auf eine schier maximal dekorierte Bühne. Sowjetischer Wandteppich, eine Tafel mit groß ausgeschriebenen Schlagwörtern aus dem Buch, Bubliki-Brotringe, Wodka, eingelegte Gürkchen, Matrioschkas auf dem Tisch, Fahnen der Ukraine und ich glaube auch Israels. Vor diesem mächtigen Bühnenbild erwähnte die Moderatorin als erstes, dass sie noch nie moderiert habe und gab dann zwei Ratespiele zum Besten, bei denen sich erst über Sozialhilfeempfänger lustig gemacht und danach der beste Urlaubsort für einen Nazi-Opa gesucht wurde. Kapitelmann fragt immer noch fassungslos: Was glauben Sie, wie die Stimmung war, als es dann daran ging, dass ich über die jüdische Identität meines Vaters und unsere intergenerationellen Traumata lese? Eigentlich braucht es an dieser Stelle gar keine Antwort mehr, aber der Schriftsteller mit den ukrainischen Wurzeln erspart den SZ-Lesern das Fremdschämen nicht. An Stellen, an denen die Menschen normalerweise lachten, blieb es totenstill. Bei Passagen, an denen die Leute eher still sind, schwiegen sie, aber auf die schlechte Art. Umso erstaunlicher ist es, dass Kapitelmann nach dieser Erfahrung die gute alte Wasserglaslesung doch bewahrt wissen will. Überhaupt sind Lesungen eigentlich etwas Wunderschönes, die ehrlichste Art, ein Buch zu verkaufen. Die Leute lachen mit einem und manchmal weinen sie auch ein wenig auf die gute Art. Eine ganz besondere Art von Stille steht im Raum und genau für diese Stille schreibt man, glaube ich. Viel weniger versöhnlich zeigt sich Tom Müller in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wenn er fragt: Leben im Osten nur Freaks? Der Schriftsteller und Leiter des Tropenverlages hat in der ARD-Mediathek die Serie Lauchhammer gesehen, die an anderer Stelle durchaus schon hoch gelobt wurde. Aber der ostdeutsche Müller poltert: Die Serie fordert Widerspruch geradezu heraus. Tatsächlich sah sich der Bürgermeister des realen Lauchhammer, Mirko Buhr, veranlasst, eine Pressemeldung herauszugeben, in der er klarzustellen versucht, dass das fiktionale Lauchhammer der Serie definitiv nicht das reale Lauchhammer widerspiegelt. Was ihn so erregt, fasst Müller so zusammen: Die Menschen sind krank, korrupt, abhängig, gestört oder kriminell, dazu humorlos. Ihre Häuser sind heruntergekommen, verwahrlost oder, wenn doch aufgeräumt, dann ausgestattet wie 1982 nach Vorbild des Berliner DDR-Museums. Möbel vom VEB-Kombinat, Blümchentapete und viel billiger Plüsch, so der FAZ-Autor, der dann folgendes Fazit zieht: Man muss sich einen Lausitzer vorstellen, der GEZ-Gebühren zahlt, um sich erklären zu lassen, in seiner Gegend könne man nur ein Kranker, ein Säufer, Fettsack, Drogendealer, Junkie oder ein Mörder sein. Und dann von den Tagesthemen gefragt zu werden: Warum sind die Ostdeutschen so unzufrieden? Amina Aziz fragt in der Taz hingegen nach der deutschen Reaktion auf die Proteste im Iran. Wo bleibt die Solidarität der MuslimInnen hierzulande? Sie erweitert diese Forderung auch noch für ein genaues Hinterfragen der deutschen Gesellschaft. Die feministischen Proteste in Ländern wie Iran, wo Frauen mit Hijab neben Frauen ohne Kopftuch demonstrieren, könnten hier zum Anlass genommen werden, eigene islamisch-patriarchale Strukturen genauer zu untersuchen. Wo bleibt die Soli mit denjenigen, die auch hier zu bestimmten Dingen gezwungen werden, die ihren Mann um Erlaubnis fragen müssen, die ihren Freund verheimlichen müssen, die nicht queer sein dürfen, die Gewalt erfahren, so Aziz in der Taz. Wir möchten diese Presseschau nun mit Musik beenden und da uns dafür nur Worte zur Verfügung stehen, bedienen wir uns bei der Kritik von Max Fellmann in der SZ zum neuen Björk-Album. Die Isländerin hat für ihr neues Album Instrumente in der Erde vergraben lassen und ein Bass-Klarinetten-Sextett engagiert. Und eine große Rolle spielen Pilze.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom Mittwoch. Und das war schon Fazit. Die Kultur vom Tage. Mit Wladimir Balzer.